Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Freitag, den 31. Januar, 8.15 Uhr am Morgen. Ja, wir sind wieder viel beschäftigt, deswegen schon so früh am Morgen die Aufnahme. Aber ich glaube, so die erste Berichtssaisonwoche, also die ganz große, die ist jetzt zu größten Teilen rum. Deswegen können wir das entspannt am Morgen aufnehmen. Wir lassen mal die Zahlen von Meta und Apple Revue passieren. Außerdem gab es auch Visa und Mastercard und ein neues gruseliges Quartal von Intel. All das und viel mehr in der Sendung. Wir haben natürlich aber auch noch ein paar andere News, über die wir kurz sprechen möchten, aber ansonsten steht der Stern dieser Folge natürlich ganz unter den Zahlen. Deswegen erzähl mal, was gibt's sonst so Neues? Was muss man aktuell noch so wissen?
Ich muss gerade mal überlegen. Genau, wir hatten ja Mittwochabend aufgenommen. Da war ja dann schon kurz die FED-Sitzung. Die hat der Markt ja gut verdaut, muss man sagen. Jetzt war gestern die EZB-Sitzung. Die Zinsen hier sind wieder um 0,25% gesunken, wie erwartet. Und was so aufgefallen ist in den USA, ist ja immer noch so die Aussage, Inflation ist weiterhin erhöht, Wirtschaft läuft weiter gut, Arbeitsmarkt ist ausgeglichen. Das ist in Europa ja schon ein bisschen anders. Also wir haben hier so langsam keine Inflationssorgen mehr. Sie geht dieses Jahr Richtung 2%, also desinflationäre Tendenzen, hat sie, glaube ich, gesagt, die Frau Lagarde. Hier ist eher das Problem, dass die Wirtschaft nicht anspringt. Wir, vor allen Dingen in Deutschland haben wir ganz große Probleme, das wollen wir jetzt nicht wieder breittreten, aber diese Woche wurden ja auch wieder die Wirtschaftsprognosen massiv gesenkt, ich glaube von gut 1% auf jetzt nur noch 0,3%, und selbst da sagen einige Verbände, das wird nichts werden mit 0,3%, außer die Ampel, die neue Regierung wird dann irgendwie jetzt mal die Weichen stellen, aber ja. Ich glaube, die Masse ist skeptisch, ich auch, ne, dass da was bei rumkommt. Man sieht ja jetzt schon das ganze Gezattere und den Wahlkampf und so weiter. Da fragt man sich, wie soll da überhaupt eine Regierung zustande kommen? Deswegen, naja. Also trotzdem, der DAX, ja, der läuft. Wir hatten oft das Thema, wirklich, das ist krass, dass der DAX so gut läuft. Und jetzt springen auch viele Nebenwerte an. Es scheint weiterhin Geld aus den USA hierher zu fließen. Das ist schon erstaunlich, aber gleichzeitig laufen auch die US-Börsen weiter gut. Also die Shortseller, die tun mir echt langsam leid, muss man sagen. Ja, weil der DAX hat gestern wieder ein Allzeithoch gemacht. Ja, der will einfach nicht fallen. Gestern kamen noch spät abends Meldungen, dass Donald Trump jetzt wirklich diese 25% Zoll auf Importe aus Mexiko und aus Kanada umsetzen möchte. Zum einen ja wegen dem Handelsbilanzdefizit, aber ich glaube auch hier wegen Drogenimport und sowas. Ne? Also er hält da den Druck hoch. Ich bin mal gespannt, ob die sich dann irgendwie einigen, dass das doch niedriger wird, oder ob sie es denn wirklich jetzt mal eine Zeit lang laufen lassen. Also es ist schon krass. Das kann man ihm nicht absprechen, dass er wirklich jetzt das umsetzt, was er gesagt hat. Zumindest das probiert Donald Trump. Also ja, das ist trotzdem insgesamt ja sehr krass, dass die US-Börsen sich gehalten haben. Auch gestern wieder ja, kurz ins Minus und oder kurz runter und dann doch wieder hoch. Also ja, das läuft ganz gut. Und was vielleicht noch spannend ist, wir hatten ja letztens nochmal so unsere Favoriten im MDAX vorgestellt. Gestern ist der MDAX um 1,98% sogar gestiegen. Ja, und da gab es einige Aktien, die sind deutlich nach oben gezogen. Wir hatten ja, wie gesagt, gestern die Zinssenkung. Da hat es die Immobilienaktien ordentlich nach oben gezogen. Hypoport, THG, LEG Immobilien, Aroundtown, die waren alle extrem stark. Aber auch viele weitere Aktien sind deutlich angesprungen. Hier so Fuchsprit, Petrolub, Hochtief läuft ja schon die ganze Zeit, Rational springt an. Also wir haben im MDAX echt viele spannende Aktien und da sieht es eigentlich echt ganz gut aus, muss ich sagen. Deswegen, ja, vielleicht kommt jetzt dieses Jahr wirklich mal so die Zeit der zweiten und dritten Reihe, aber dafür müsste halt auch wirklich mal die Wirtschaft in Deutschland und Europa anspringen, weil die eben doch, haben wir ja auch gesagt, ne, die sind zwar auch international tätig, aber nicht in dem Maße wie jetzt eine Siemens oder eine Munich Re oder so. Ne? Deswegen ist das, hängt die doch schon stärker hier von der Stimmung am an der deutschen Wirtschaft ab. Deswegen, ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die noch passiert sind. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, da hatten wir auch gesagt, ich hatte gesagt, einer meiner Favoriten dieses Jahr, spekulativ JD.com, was man jetzt in den letzten Tagen sieht, also diese ganzen Nachwehen von dem DeepSeek, ne, ist auch bekloppt irgendwie. Einerseits behauptet jetzt OpenAI und auch, glaube ich, Microsoft haben gesagt, ja, das ist ja irgendwie geklaut worden, die Daten. Ne? Das hatte ich ja damals schon gesagt, diese, wie heißt das, Destillation-Verfahren. dass diese anscheinend ein großes Modell befragt haben oder mehrere große Modelle, sich die ganzen Antworten gezogen haben und dadurch ihr Modell gebaut haben. Und das ist natürlich viel kostengünstiger. Also das haben sie denen vorgeworfen, aber gleichzeitig bieten das jetzt auch schon diverse Anbieter, auch Microsoft, glaube ich, an ihren Kunden, ne, dieses Modell. Also ja, es ist auf jeden Fall krass, hat Auswirkungen auf den ganzen Marken, auch die chinesischen Aktien. Selbst Alibaba springt an, Tencent, aber auch hier Xiaopeng, JD.com, Xiaomi, die gehen voll durch die Decke. Also das ist schon echt krass. Also könnte mal ein Jahr der Kursgewinne in China werden, wenn da nicht irgendwas Geopolitisches noch passiert. Also ja, da sieht's echt ganz gut aus. Die sollte man dieses Jahr auf jeden Fall im Blick haben, die Aktien.
Ja, China haben wir ja schon öfter drüber debattiert. Das brauchen wir jetzt nicht wieder aufmachen, das Fass, ja. Aber ich fand's vorher lustig, dass du gesagt hast, dass es schon Richtung desinflationäres Umfeld oder sogar Deflation mit 2%, weil irgendwie vergessen die aber, wie hoch die Inflation der letzten Jahre war. Also finde ich dann irgendwie immer lustig, wenn dann gesagt wird, ja, jetzt sind wir wieder bei 2%. Aber ich meine, es wäre ja mal erholsam gewesen, wenn es mal wirklich ein bisschen zurückgegangen wäre. Vor allem, wenn man eben sieht, die letzten Jahre, wo wir da irgendwie teilweise bei 8-9% war bei manchen Sachen. Das hat sich ja sogar verdoppelt.
Ja, das ist ja immer das Problem. Ne? Also diese Inflation, da sagen ja auch viele, die ist fake, ne? Weil irgendwie die gefühlte Inflation ist viel höher. Und gestern habe ich allein noch gelesen, dass die Lebensmittelpreise wohl weiter nach oben eskalieren. Ja? Also ich, wie gesagt, wer in den Supermarkt geht, da fällt es ja teilweise echt tot um, dass da irgendwie so eine Soße Barilla 3,99 € kostet, ein bisschen Tomatensoße, sowas. Ne? Also das ist schon teilweise wirklich krass, wie da die Preise nach oben geschossen sind. Und ja, wie gesagt, ja, selbst wenn die Inflation, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Das haben ja, glaube ich, manche Politiker nicht verstanden. Selbst wenn die Inflation jetzt auf 2% fällt, heißt es ja nicht, oder auf 1%, die Inflation geht zwar zurück, aber es heißt ja nicht, dass die Preise zurückgehen, ja. Also die Preise werden noch nie wieder zurückgehen, die bleiben auf dem Niveau deswegen, ja. Also diese Zeit, dass da mal alles ein Apfel und ein Ei gekostet hat im deutschen Supermarkt, das ist vorbei, die werden noch nicht wieder kommen, ja, deswegen.
Das ist schon ja, und wie du sagst, die gefühlte Inflation, das ist für mich auch eher die echte. Es ist angefangen bei den Energiepreisen, bei den Spritpreisen, weil ich habe ja gehört, weil die Inflation, die wird ja bei uns meistens mit so einem Warenkorb gemessen. Und wenn es da zu große Ausschläge gibt, dann wird der Warenkorb als einfach umgestellt. Also ist schon ganz lustig dann als, ja.
Oder halt bereinigt um volatile Sachen und sowas dann halt.
Ja,
für
den,
es ist halt trotzdem für die Menschen ist die Realität, ja. Also jetzt kommt ja auch noch dann der CO2-Handel nächstes Jahr, da habe ich auch gelesen, wie das sich das dann auf Heizöl und sowas auswirkt. Mhm. Ja, also das ist ja das Problem. Deswegen ist ja auch so die Stimmung in Deutschland so schlecht und keiner hat mehr Lust auf die aktuelle Politik, ja, aber Trendwende ist halt sehr schwierig. Aber wenn die Leute halt immer höhere Abgaben haben, wie soll die Wirtschaft wieder anspringen? Ja, also das ist echt, der Lanxess-Chef hat jetzt auch gesagt, wenn jetzt sich nicht jetzt was komplett ändert, werden sie nur noch in den USA investieren. Ja, und das ist ja das, was wir die ganze Zeit sehen. Also Industrieproduktion geht zurück, wandern nach und nach aus Deutschland ab. Gut bezahlte Jobs gehen verloren in der Autobranche, Chemiebranche und so, ja. Also es muss sich wirklich was tun, ne? Aber ja, es ist ein endloses Thema, ne? Das ist jetzt, wollen wir jetzt nicht wieder
anfangen mit. Eben über Politik, wir haben es ja schon oft gesagt. Vor allem, es gibt, glaube ich, kein Thema, das so schwierig ist, also da in einen normalen Dialog zu treten wie in der Politik. Da sind die Meinungen oft so verfestigt, ja. Also das spielt auch keine Rolle, welche Partei das dann ist, ja. Also das geht's jetzt gar nicht drum um die AfD-Wähler, das ist auch mit Grün, das ist auch teilweise SPD oder so. Das ist so krass, wie gefestigt da teilweise die Meinung und auf was für einem Niveau direkt losgelegt wird, da zu diskutieren. Weil ich habe auch gesagt, also theoretisch an sich fände ich es gar nicht schlimm, dass man auch irgendwie mal eine Folge oder so drüber macht. Aber wenn man dann schon merkt, wir reden ja schon quasi gar nicht drüber. Also wir erwähnen es halt mal kurz, wenn irgendwas ist. Aber
das ist das Problem. Selbst wenn ich Sachen nur erwähne in Instagram, kassiere ich den Shitstorm. Ne? Also wenn ich quasi Fakten, Dings zum Beispiel sage, die deutsche Wirtschaft wächst, Robert Habeck hat das gesagt, hör doch mal auf mit diesem Grün-Bashing. Hä? Ne? Also du hast halt einfach einen Fakt genannt, wie es gerade aussieht, und das ist halt sehr schwierig. Ich glaube, das Hauptproblem ist mittlerweile immer dieses entweder rot oder schwarz, so, ne? Also schwarz-weiß, dieses Schwarz-Weiß-Denken, so, ne? Aber die Wahrheit liegt halt auch manchmal in der Mitte, ne? Nicht alles von jeder Partei ist immer nur gut oder nur schlecht, aber Und das ist halt, irgendwie gibt's gar keine Grundlage mehr, auf der man sich einigen kann für irgendwas. Und
ja, aber es ist
nicht
halt
so, dass alle Politiker blöd sind und so. Und es gibt auch sehr intelligente Politiker und viele Leute, die dort schlau sind, aber du kannst halt auch nichts mehr durchbringen aktuell, ne? Und das ist ja, selbst wenn du gute Vorschläge hast, ne, dann widerspricht das der eigenen Partei wieder, dann machen wir das aus dem Satz nicht, es geht gar nicht mehr um Deutschland gefühlt bei den meisten Parteien. Das ist halt so, glaube ich, das Problem einfach.
Das geht schon lange nicht mehr, ja. Und oft ist man aus Prinzip genau gegen das, wofür genau. Die Opposition dann
einfach... Egal, um welche Partei es jetzt geht, ne, die schießen dann immer gegen alles. Ne. Die Grünen machen gute Vorschläge, vielleicht macht die SPD gute Vorschläge, die FDP, die CDU, egal wer halt, ne, aber es wird dann einfach blind dagegen geschossen. Und das ist halt jetzt das, was wir dadurch
aber haben. Aber wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen, dass die Menschen einfach frustriert sind, gerade wenn man eben die Preisentwicklung der letzten Jahre dann einfach sieht, weil ja, so eine gesunde Mittelschicht, das gibt's halt immer weniger bei uns, ja. Also es ist schon schade. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug über das Thema philosophiert, bevor wir uns jetzt da doch auch zu tief reinbewegen. Deswegen würde ich sagen, es gibt nämlich viele Zahlen, über die wir sprechen müssen, und damit würde ich auch schon das Glöckchen sozusagen läuten und sagen, wir gehen mal direkt rein. Ich würde sagen, wir fangen mit Meta an. Das haben wir leider am Mittwoch nicht mehr geschafft, weil die Zahlen erst irgendwie Viertel vor oder 20 vor 11 dann gekommen sind.
Ja, fünf Minuten, nachdem wir aufgehört haben, 22.40 Uhr
ja, diese Zahlen. Problem so, war, es war nicht klar. Am Anfang hieß es Meta 22.05 Uhr, dann 22.07 Uhr, dann auf einmal haben alle 23 Uhr geschrieben. Ist halt immer schade, da gibt es noch ein bisschen nicht ganz so gute Infos als im Netz, die man finden kann. Aber an sich muss man sagen, die Zahlen von Meta an sich, wie erwartet, sehr stark gewesen. Man hat, glaube ich, durch die Bank weg alle Erwartungen getoppt, wenn ich es richtig gelesen habe. Die Umsätze, die sind um 21% gewachsen, von 40,1 auf 48,4 Milliarden. Wenn man überlegt, vor knapp 3 Jahren, da stand ja Meta eigentlich kurz vor der Insolvenz gefühlt bei manchen. Und jetzt so eine Renaissance. Also ihr wisst natürlich, wie es gemeint ist, ja. Income from Operations plus 43% von 16,4 auf 23,3 Milliarden. Und das Net Income, das ist um sage und schreibe 49% gewachsen von 14 auf 20,8 Milliarden. Also Wahnsinn. Also vor allem da, wenn man überlegt, dass Facebook ja eigentlich sowieso tot ist und man damit nichts mehr verdienen kann. Wirklich Wahnsinn. Die Family Daily Active People, die im Meta-Universum sind, 3,35 Milliarden. Das ist wieder ein Plus von 5%. Also das ist Wahnsinn. Ich würde natürlich mal so gute 10% an Bots oder so abziehen, aber da bleiben immer noch genug übrig, wobei ich nicht weiß, ob mit 10% nicht sogar zu schlecht geschätzt ist. Also es ist schon Wahnsinn, was da so für eine Flut herrscht. Gerade wenn man auch mal so bei Instagram-Posts guckt oder so, wenn dann unten drunter geschrieben ist. Also bei den meisten Accounts siehst du doch einfach sofort, dass das halt irgendwie keine echten Accounts sind, weil sich niemand irgendwie so nennen würde, so mit kryptonischer Schrift oder solchem Zeug, also schon krass, ja. Was mich sehr beeindruckt hat dieses Mal, ich meine, klar, irgendwo muss ja auch das Wachstum herkommen, die Ad-Impressions, die sind um 6% hochgegangen, also year over year fürs letzte Quartal und im ganzen Jahr 11%. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, also 6% mehr Werbung, die ausgeschaltet wurde, und dabei sind die Preise um 14% hochgegangen. Das ist schon Wahnsinn. Also das ist echt heftig, was da abgegangen ist auf der Plattform. Und daher kommen dann eben auch die ganzen, also diese ganzen Gewinnsprünge, dass man also hier wieder sehr stark bei den Margen zulegen konnte. Vielleicht kann der Michael euch ja noch was zu den Aussichten dann sagen, denn ich glaube auch, die waren eigentlich recht gut, beziehungsweise so wie erwartet.
Ja, also die Aktie hatte erst, glaube ich, kurz negativ reagiert, ist dann aber ins Plus gedreht, hatte jetzt dann auch am Donnerstag ein neues Allzeithoch gemacht, weil wie gesagt, also vor allen Dingen das Ergebnis pro Aktie, First Guard 50%, und da hat man auch die Schätzungen weit getoppt. Auch beim Umsatz hat man die Erwartungen getoppt. Vielleicht sind diese Preise für Ad Impressions auch schon, weil das hat ja Mark Zuckerberg schon mal gesagt, dass sie das jetzt immer stärker auch mit KI machen, die Leute unterstützen und helfen, dass das so gut getarget wird mittlerweile, dass man dadurch natürlich auch dann höhere Preise verlangen kann. Plus jetzt haben wir ja auch noch, glaube ich, bald den Start von Threads mit der Monetarisierung. Das ist ja auch, das soll ja auch jetzt losgehen. Also von dort könnte jetzt auch der nächste Push kommen. Also Zahlen waren wirklich brutal gut und die Aussichten aufs Q1, die lagen im Rahmen der Erwartung. Ich glaube, die Aktie hatte kurz negativ reagiert, weil es keine Gesamtjahresguidance gab. Aber gut, ich meine, wir haben jetzt erst Januar, ne? Also das finde ich eigentlich auch seriös, wenn man da jetzt nicht direkt in so einem zyklischen Geschäft wie Werbung da direkt eine Jahresschätzung raus hat, sondern nur fürs nächste Quartal. Und das war im Rahmen der Erwartungen. Was vielleicht auch noch spannend ist, er hat gesagt, also es gab ja immer diese Aussagen von ihm noch genau vor einer Woche, sie wollen 60 bis 65 Milliarden ja an KI-Ausgaben raushauen. Das hatten die jetzt auch nochmal bestätigt, aber der hat jetzt schon gesagt, also so ungefähr, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass sie da flexibel sind. Und es kann sein, dass sie irgendwann dann auch eine andere Meinung dazu haben und es dann anpassen. Na, Hintergrund ist, wie gesagt, dieses Thema, dass ja DeepSeek das so viel günstiger gemacht hat. Aber zum einen muss man sagen, dass es ja wahrscheinlich doch jetzt irgendwie auf Basis von einem großen Modell war. Zum anderen, dass dieses ganze Training von Modellen ja auch nur ein kleiner Teil ist. Deswegen, also Meta hat jetzt gesagt, sie wollen so einen KI-Assistenten rausbringen dieses Jahr noch. Deswegen wollen sie auch weiter extrem viel investieren, der dann dieses Jahr schon 1 Milliarde Menschen erreichen soll und dass sie dort führend sein wollen. Ist natürlich auch klar, dass Mark Zuckerberg das möchte, aber ich glaube, die Chancen stehen da gar nicht so schlecht. Deswegen, also ich muss sagen, Meta, ja, auch allein wenn du mal siehst, ja, also vergleich das mal mit den Zuwächsen bei einer Apple oder auch selbst bei einer Microsoft. Ja, 21% Umsatzzuwachs, Ergebnis 50% gewachsen, Aussichten eigentlich auch weiter gut, weiter viele Chancen. Ich glaube, die werden ja auch dieses Jahr noch Variables rausbringen und so neue. Also, ich bleib bei Meta investiert, ja. Also wenn es so weitergeht, kann die auch irgendwann jetzt noch die 1.000-Dollar-Marke knacken und dann gibt's vielleicht auch einen Split oder so, ne? Also sieht echt weiter krass gut aus, ne? Also aus dem, wie heißt das, Phönix aus der Asche, wir Phönix aus der Asche emporgestiegen, ja. Also das ist schon echt mega, muss man sagen.
Ja, wobei es ja eben, wie gesagt, lustig ist, weil sie ja gar nicht so viel geändert haben. Also sie sind ja eigentlich ihrer Linie auch mit Metaverse und so weiter treu geblieben, aber man redet halt nicht mehr drüber. Ich glaube, das hat Mark
Zuckerberg auch gelernt. Das war, glaube ich, auch noch, was er gesagt hatte. Dieses Jahr wird auch noch entscheidend für das Metaverse. Also sie haben es noch nicht aufgegeben. Mal sehen, ob da noch was kommt. Da waren ja die Umsätze auch, glaube ich, ein bisschen unter den Erwartungen. Sie verbrennen damit weiter extrem viel Geld, aber ich finde das in Ordnung, ja. Also sie haben ja so ein starkes Geschäft mit ihrem normalen Werbegeschäft, da musst du halt auch Wetten eingehen, ähnlich ja wie es auch Alphabet macht. Da, wenn du einen Treffer hast nochmal, also die Variables, diese Brille, klappt ja scheinbar gut. Ich glaube, da wollen sie noch mehr machen, auch mit Oakley und so jetzt. Also, ja, da kann man das mal probieren und ich glaube, mittel- bis langfristig kann das ja auch was werden. Ne? Vielleicht waren sie ein bisschen zu früh dran, aber na, vielleicht ist so ein bisschen Grundlagen schaffen, vielleicht klappt es dann irgendwann, ne? Aber selbst wenn das ein Flop wird, das heißt ja nicht, dass die Aktie deswegen fällt. Also von daher, vielleicht würdest du sogar positiv reagieren, weil dann ja mehrere Milliarden an Entwicklung wegfallen. Deswegen ja, bin ich da eigentlich auch. Also Meta ist für mich weiterhin eine der spannendsten Aktien hier von den großen Tech-Werten.
Ja, weil sie halt auch trotzdem, man kann von Mark Zuckerberg halten, was man will, aber er hat Meta zu dem gemacht, was es ist. Und
ja, und vor allen Dingen, Mark Zuckerberg, das ist ja das Krasse, der hält nicht stur an irgendwas fest, er ist flexibel und wenn die merken, irgendwas klappt nicht oder sie haben hier nach oben übertrieben mit irgendwelchen Investitionen, dann fährt er das auch zurück. Ja, hat er ja auch dann gesagt, das Year of the Efficiency letztes Jahr, da hat man mal gesehen, was das für Auswirkungen hat. Da haben sie ja auch ordentlich Leute rausgekehrt, um dann wieder bessere Leute oder talentiertere Leute zumindest für Meta einzustellen. Also der ist da halt einfach krass, ja. Und er denkt langfristig, strategisch und sowas. Ich glaube, er will sogar jetzt ein Haus in Washington kaufen, habe ich gelesen, damit er mehr Nähe zu Trump hat. Kann man halten, was man will von, ja. Aber wenn man mit Trump gut gestellt ist, ist es natürlich nicht die dümmste Idee. Also deswegen, ja.
Ja, aber er ist jetzt erst so in den letzten Jahren dazu geworden, ja. Weil früher war es schon, wie man so schon sagt, ein sturer Esel, würde ja. Ich es mal nennen, und auch nicht sehr aktionärsfreundlich.
Deswegen war es ja auch damals die Aktie so stark gefallen, weil ja alle gesagt haben, der ist ja ein Wahnsinn, was der macht, ne? Hier mit den Investitionen und alles läuft gerade gegen ihn, verbrennt hunderte Milliarden oder zig Milliarden im Metaverse. Aber als dann ja die Meldung kam, dass sie das jetzt Geld einsparen, dann ist seitdem ist die Aktie ja nur noch nach oben gelaufen. Ja, und das war wie so ein Ritterschlag.
Also. Ja, das ist schon krass, ja. Okay, dann würde ich sagen, Visa, Mastercard, die haben gestern beide ihre Zahlen gemacht und was kann man sagen?
Wie immer perfekt, ne?
Ja, also es ist echt schon langweilig, wie beständig und stark diese Unternehmen am Laufen sind. Es ist, ja, also da kannst du dir echt eine Uhr danach stellen. Also es gibt kaum zwei Unternehmen, die so stark immer abliefern wie diese beiden. Wir fangen mal mit dem etwas kleineren Mastercard an. Net Revenues plus 14%, 7,5 Milliarden. Operating Expenses sind aber nur um 12% gewachsen auf 3,6 Milliarden. Damit dann das Operating Income plus 17% Operating Margin. Also müssen wir mal vorstellen, die haben eine Operating Margin von 52,6%. Also das haben viele Unternehmen nicht mal bei der Bruttomarge, nicht mal annähernd. Und das haben die als Operating Margin. Ich glaube, mir würde auch auf Anhieb kein Unternehmen einfallen, das eine höhere Operating Margin hat
als ich glaube, Visa und Mastercard sind die beiden Unternehmen mit den höchsten operativen Margen
einfach. Ich glaube es auch, ja. Also das ist Wahnsinn, ja. Also es ist brutal, ja. 52,6%, wie gesagt, und das Net Income plus 20%, 3,3 Milliarden. Und Visa steht dem Ganzen ja in fast nichts nach. Also die sind im Q1 25 das Net Income auf Gap-Basis plus 10%, 9,5 Milliarden und ihr Net Income, also ihre Gewinne, die sind um 5% gewachsen, die Earnings per Share sind um 8% gewachsen, weil sie immer auch eigene Aktien beispielsweise zurückkaufen und auch an sich, wenn man sich die Key Business Drivers anschaut, also was dafür verantwortlich ist, da guckt man zum einen immer auf das Payment Volume, das ist um 9% nach oben gegangen, also das gesamte Volumen. Dann etwas, was mit Sicherheit auch die PayPal-Aktionäre gut finden, das Cross-Border Volume, also sprich grenzübergreifende Transaktionen, das ist ja auch gerade so ein Steckenpferd von PayPal, sage ich mal, plus 16% und die Processed Transactions, also die Transaktionen plus 11% bei Visa. Also ja, man weiß da einfach nicht mehr, was man so recht sagen soll. Das ist wirklich schon langweilig, wie beständig das Ganze dann eben am Wachsen ist. Bei ihnen sind jetzt die Kosten deutlich stärker gewachsen, 22%, aber unter dem Strich die Zahlen trotzdem sehr stark dann eben gewesen. Und man kann es, glaube ich, sagen, also wenn man die im Depot hat, kann man mit beiden Zahlen meiner Meinung nach wirklich zufrieden sein.
Ja, also Visa hat auch noch die Prognosen angehoben fürs Jahr 25. Beim Ergebnis pro Aktie sollen es jetzt niedriger 10er-Bereich werden, year over year. Und auch beim Umsatz low double digits year over year. Deswegen, ja, sieht echt, ist krass. Ne? Also vorher hat man beim Umsatz gesagt, hoher einstelliger Bereich bis niedriger zweistelliger, also 9 bis 11. Und jetzt werden es anscheinend 10 bis 12, 10 bis 13 beim Umsatz, sowas in die Richtung. Also ist einfach krass. Ne? Die Dinger laufen wie ein Uhrwerk, muss man einfach sagen. Ja? Und ich wüsste auch nicht, wie sich das nochmal ändern soll in nächster Zeit. Ne? Denn ich habe ja letztens auch, glaube ich, wieder irgendwie so angeblich Kartellklagen, Geschichten und so. Ich kann auch nochmal empfehlen, ich hatte letztens gehört, es gibt einen Podcast bei OMR, mit dem Mastercard-CEO, das ist übrigens ein Deutscher, richtig krass, sehr, sehr spannend, der erklärt auch nochmal das Geschäft, was die so machen, welche Chancen es in Zukunft gibt, auch so in Sachen Betrug, Cybersecurity, wo sie ja auch viel machen und so, ne? Also es ist ein krasses Geschäftsmodell und es ist halt auch so ein krasser Indikator, wie es überhaupt den Verbrauchern geht und sowas, ne, mit den Transaktionen und so, ja, und da sieht man ja auch, vor allen Dingen in den USA, aber auch weltweit, die sind ja weltweit beide tätig, sieht es weiter gut aus, ne, mit dem Wachstum.
Ja, das stimmt. Also
vielleicht auch ein, genau, nicht nur ein Hinweis auf PayPal, sondern wahrscheinlich auch auf Shopify und Co., ne, also E-Commerce allgemein, Amazon, da soll es eigentlich überall ganz gut gelaufen haben.
Ja. Also da kann man wirklich sehr positiv vor allem so in den kompletten Bereich eigentlich blicken. Also so Payment, Abwicklung und eben könnte ich mir auch gute PayPal-Zahlen dann beispielsweise vorstellen. Also sehr stark. Ja, die genau andere Richtung hat diesmal Intel eingeschlagen, aber diesmal? Man kennt es ja eigentlich. Ja,
schlechte Zahl.
Also genauso beständig, wie die zwei gut abgeliefert haben, so beständig schlecht sind eigentlich die Intel-Zahlen gewesen. Sie waren zwar besser als der Markt erwartet, aber ich sage auch immer, Also mir als Anleger würde das eben nicht reichen. Also die Situation, die bleibt extrem schwierig. Also ich weiß da mittlerweile auch nicht mehr so recht weiter, ehrlich gesagt. Also es ist Q4 2024. Da sind die Umsätze um 7% zurückgegangen, von 15,4 auf 14,3 Milliarden. Die Grossmargin hat 6,5 Prozentpunkte verloren, von 45,7 auf 39,2. Das ist Wahnsinn, wie schnell die da ihre Ergebnisse aktuell verlieren. Wir haben eine Operating Margin, die ist von 16,8 auf 2,9% zurückgegangen. Und unter dem Strich hatte man ein Minus. Im Vorjahresquartal hat man noch 2,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet und nun ist man bei 0,1 Milliarde im Negativen. Und das sind die Gap-Ergebnisse. Ich weiß, Non-Gap hieß es noch, ja, sind noch im Plus und so weiter. Und Non-Gap war besser als erwartet. Aber ich sage auch immer, also ich gucke nie auf die Non-Gap-Ergebnisse. Macht für mich irgendwie wenig Sinn. Ich gucke immer auf die Gap-Ergebnisse. Und da muss man sagen, da gibt's wieder mal nichts schön zu reden. Wenn man sich die einzelnen Sparten anschaut, es gibt keine Lichtblicke. Client Computing, das ist ihr wichtigster Bereich mit 8 Milliarden an den Umsätzen, minus 9%. Data Center und AI minus 3%. Ja, Network und Edge, das einzige, was gewachsen ist um 10%, aber ist halt die kleinste Sparte. Intel Foundry, das war ja das Thema, wo so groß werden sollte, ja. Minus 13%. Also ja, weiß man jetzt nicht so recht weiter. Und für mich bleibt Intel für dieses Jahr tatsächlich ein Kandidat für eine Übernahme beziehungsweise eine Zerschlagung.
Ich glaube, das ist nur die einzige Hoffnung vielleicht. Deswegen hält die Aktie sich ja auch. Die hat jetzt positiv reagiert sogar. Da du hast gesagt, also die Zahlen waren, also die wurden sehr schlecht erwartet. Sie waren sehr schlecht, aber teilweise ein bisschen besser als erwartet. Also Umsatzrückgang war nicht so stark wie erwartet. Also aber ja, der neue CEO hat jetzt gesagt, dass es ein erster positiver Schritt war, bliblablub, ne? Und dass sie sich jetzt fokussieren, das Produktportfolio zu vereinfachen und die Wettbewerbsposition zu verbessern. Okay, ne? Was willst du anderes sagen? Aber wird nicht einfach deswegen, ja. Also, wer die Aktie hatte, ja, man kann da natürlich darauf zocken, dass da irgendwie eine Übernahme kommt, aber ich weiß nicht, ne? Jetzt ist so ein ganz kleiner Bounce, der hat doch die letzten Tage wieder nur abgegeben und jetzt muss man sich das echt mal überlegen, ja. Also, aktuell haben wir ja so viel Rückenwind in Sachen KI und Data Center. Jetzt ist ja sogar schon Nvidia so ein bisschen am Stottern, weil überlegt wird oder wer investiert jetzt vielleicht doch weniger und so. Jetzt lass mal Gegenwind kommen, ja, wie schwer es dann wird. Also Data Center sind sogar um 3% gefallen. Also das ist halt echt ein Witz einfach, ja. So muss man mir vorstellen. Die machen nur 3,4 Milliarden Umsatz mit Data Center und AI. Das ist einfach erbärmlich, muss man einfach sagen. Also für mich, also ich habe ja auch oft gedacht, damals ja Peloton könnte übernommen werden, der könnte übernommen werden, ja, aber wenn das halt nicht kommt, die Aktien immer weiter bröckeln, hilft es die halt nicht, sondern die sind ja immer noch 88 Milliarden wert und also Trendwende wird da sehr schwierig, ne? Aber klar, wenn da wieder Qualcomm oder Übernahmegerüchte kommen, kann die mal steigen. Short gehen würde ich da jetzt auch nicht, aber die Zahlen sehen für mich nicht nach Trendwende aus, deswegen, also glaube ich nicht, dass die Aktie jetzt krass steigt.
Ja, ich weiß halt auch nicht, wo sie herkommen soll, ja. So. Und dann die Apple-Zahlen. Es ist eigentlich so wie die letzten Quartale immer gewesen. Immer, ja. Die Zahlen an sich besser als erwartet, aber dafür China schlimmer als erwartet. Deswegen, man weiß nicht so genau oder so recht, was man damit anfangen soll. Also die Zahlen an sich, die sind halt tatsächlich wieder gut gewesen. Da gibt's kein Wenn und Aber für mich. Die Total Net Sales, die sind von 119 Milliarden auf 124,3 Milliarden gewachsen. Also das ist wirklich ein gutes Wachstum. Es ist allerdings das allermeiste wieder von den Services dann eben gekommen, wo man sich dann halt wieder fragen muss, sind es vor allem aus ihren Apps und ihren Services die Sachen oder hat da halt Alphabet wieder mehr gezahlt dann? Denn da weiß man ja nicht, wie lange das noch so vonstatten gehen wird. An sich aber muss man sagen, alles Weitere sieht auch gut aus. Die Cost of Sales, die sind geringer gewachsen als die Umsätze. Das ist immer gut. Die Gross Margin 54,8 im Vorjahr auf 58,3 in diesem Jahr. Wir haben ansonsten die Total Operating Expenses, die deutlich weniger gewachsen sind, also nur von 14,5 auf 15,4 Milliarden. Also weiterhin gutes Financial Engineering und damit hat man eben auch wieder sehr gute Ergebnisse erzielt. Also das Net Income von 33,9 auf 36,3 Milliarden. Aber so viel zum Positiven. Jetzt müssen wir mal gucken in China. Die Probleme, sie haben sich eher sogar verschärft, weil man hier in einigen Bereichen noch schlechter war. Zum einen hat es schon mit dem iPhone begonnen. Beim iPhone lagen die Erwartungen eigentlich oder die Prognose bei 70,7 Milliarden. Man hat nur in Anführungszeichen 69,1 Milliarden gemacht und das ist unter dem Vorjahreswert gewesen. Also man verliert an die lokalen Hersteller immer mehr Marktanteile und man hat eben auch gesagt, dass selbst die neue Apple Intelligence, also diese KI-Features, also die konnten die Nachfrage nicht signifikant steigern und man ist mit 18,5 Milliarden Umsatz in China deutlich unter dem Vorjahr gewesen, da hatte man noch 20,8 Milliarden und das sind eben die Fragezeichen, die wir halt auch schon jetzt seit Monaten immer hinter einer Apple dann stellen. Also wie lange funktioniert das Financial Engineering noch? Wobei man sagen muss, dass sie diesmal in Europa und in Amerika sehr gut gewachsen sind. Das muss man auf jeden Fall sagen, weil Amerika ist von 50,4 auf 52,7 Milliarden und Europa von 30,4 auf 33,9 Milliarden. Also das sind wirklich gute Wachstumsraten gewesen. In Japan ist man deutlich zweistellig gewachsen. Japan wird auch immer relevanter von 7,8 auf 9 Milliarden. Also da hat es eigentlich gut ausgesehen, aber China ist eben so das, was so die großen Bauchschmerzen bereitet und das iPhone, dass es sich nicht mehr so stark abverkauft, wie man es eigentlich gerne hätte. Ja, so kann man, glaube ich, die Zahlen ganz gut zusammenfassen. Ja. Aufs Balance Sheet braucht man bei einer Apple nicht draufschauen. Da wissen wir, dass das eine 1 plus mit Sternchen ist. Ja, also das braucht man nicht jedes Mal mit erwähnen. Deswegen eigentlich sieht alles weiterhin in Ordnung aus, aber man muss halt trotzdem so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen mit dem Kurs halt in Einklang setzen, beziehungsweise mit der Bewertung. Und da muss ich einfach sagen, ja, da ist halt schon wirklich verdammt viel Positives einfach eingepreist dann.
Ja, die wird halt trotzdem irgendwie weiter, ist die also ein als sicherer Hafen, habe ich so das Gefühl, wird die langsam gesehen. Das habe ich ja gesagt, das, was ja so spannend war, ist, als dann diese Meldungen kamen bezüglich hier DeepSeek und so, ist die Aktie ja krass gestiegen. Alle anderen KI-Aktien sind ja eher gefallen und die ist gestiegen, was da so ein bisschen zeigt, das ist ja kein KI-Wert oder sie werden sogar vielleicht eher profitieren, weil sie ja das Frontend darstellen. Das war auf jeden Fall ganz spannend.
Nee, weißt du, was sie profitieren, wenn die Schreibmaschine wiederkommt?
Genau, und was vielleicht noch eher ein Thema ist, also Apple Intelligence, das wird ja erst ausgerollt in den USA, ist es ja schon, ich glaube, ist in Europa überhaupt was da? Ich habe nichts gemerkt bei mir bis jetzt von Apple Intelligence und ich glaube, in China ist es ja auch noch nicht wirklich ausgerollt oder die sind da noch in Verhandlungen und so, also das könnte natürlich vielleicht auch nochmal Rückenwind geben dann irgendwann, wenn das zumindest irgendwie größer dann ausgerollt wird oder neue Features reinkommen, aber ich bin auch eher skeptisch. Also die neuen iPhone-Versionen sind einfach zu wenige Änderungen seit vielen, vielen Jahren. Deswegen ist es fast erstaunlich, dass sich das immer noch so gut hält. Aber ja, die iPhone-Umsätze sind, wie gesagt, jetzt zurückgegangen und vor allen Dingen in den USA, vor allen Dingen in China mit am stärksten. Aber mittlerweile, also heute Morgen, ist die Aktie sogar 2,5-3% im Plus. Und das liegt an den Aussichten, weil die melden sie immer erst, glaube ich, im Call. Also ich habe es gestern Abend, habe ich noch die Zahlen mir angeschaut um 10:30. Und da war jetzt nichts weiter, sondern nur die Auflistung. Aber sie haben dann gesagt, dass sie fürs Q2 Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erwarten. Und das, obwohl es so Gegenwind durch die Währung gibt in Höhe von 2,5 Prozentpunkten. Also das hat dem Markt anscheinend ganz gut gefallen. Und das wäre dann ähnliches Wachstum wie im abgelaufenen Quartal. Bruttomarge 46,5 bis 47,5, also da sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Ja, und deswegen ist die Aktie, glaube ich, jetzt recht stabil oder sogar 2-3% im Plus. Ja, wie gesagt, wir waren ja beide extrem skeptisch. Es gab die ganze Zeit nur Meldungen, wie schlecht es in China läuft. Ja, jetzt lief es schlecht in China, aber in anderen Regionen lief es halt doch gar nicht so schlecht. Deswegen ja, hat die Aktie reagiert und sie hat ja auch jetzt die letzten Wochen ein bisschen an Höhe verloren. Deswegen sieht es, kann man halten, die Aktie, ich würde trotzdem nicht neu einsteigen. Also es braucht man so langsam the next big thing einfach. Ja, also angeblich sind sie ja da ein paar Sachen im Bereich Home am Rumwerkeln, sei es eine Klingel oder was weiß ich. Sie könnten ja auch vielleicht irgendwann einen Apple-Roboter rausbringen, ja, wer weiß. also das Vertrauen in die Marke Apple ist ja sehr groß, ja, und wenn Datenschutz und so eine große Rolle spielt, ja, also vielleicht, die meisten Leute werden sich vielleicht eher einen Apple-Roboter holen als einen Tesla-Roboter zu Hause, ja, also, oder einen chinesischen Roboter von Xiaomi. Deswegen, also ich würde das Apple auch nicht abschreiben, aber das muss halt mal einfach irgendwann das nächste Produkt kommen. Hätte ich die Aktie im Depot mit einem riesen Gewinn, gerade würde ich sie jetzt auch nicht verkaufen, ne, um dann Steuern drauf zu zahlen, weil ob die Aktie jetzt groß fallen wird, glaube ich halt auch eigentlich nicht. Ne? Das ist wie gesagt ein sicherer Hafen, aber ist halt hochbewerteter sicherer Hafen.
Genau. Ja, also wie gesagt, dass ihr das auch nicht falsch versteht, weil wir kriegen dann auch oft mal kritische Kommentare, wenn man sich mal ein bisschen negativ zu Apple äußert. Also es ist, wie Michael gesagt hat, das Vertrauen ist extrem hoch. Es ist mit Abstand die wertvollste Marke der Welt und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Den Ruf haben sie sich erarbeitet, aber wir sehen es einfach unter dem aktuellen Aspekt, dass die Bewertung verdammt hoch ist und so das Wachstumspotenzial sehr überschaubar ist, weil irgendwann stößt man auch an seine Grenzen bei diesem Financial Engineering, das jetzt lange betrieben haben. Es ist jetzt ein positives Signal, dass sie in Amerika und Europa so stark gewachsen sind. Aber man hat ja vor allem so auch sich vieles in den nächsten Jahren aus China erhofft, was das Wachstum angeht. Und das wird jetzt wahrscheinlich eben nicht so der Fall sein. Also das heißt ja nicht, dass wir sagen, Apple wird in den nächsten Jahren sich halbieren. Also das ist ja überhaupt nicht unsere Intention dahinter. Ja, aber gerade auch mit Hinblick auf die anderen GAFAM-Aktien, da sehe ich das Wachstum als, ich sag mal, sicherer will ich jetzt nicht sagen, aber als sehr viel wahrscheinlicher, auch sehr viel höher und es teilweise zu deutlich besseren Bewertungen dann, Stichwort Alphabet dann beispielsweise, ja, oder wenn man sich auch die anderen dann anschaut, ja, klar, Amazon ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber die haben halt wirklich verdammt hohes Gewinnwachstum jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, teilweise natürlich höhere Kennzahlen, aber wenn man das so ein bisschen ins Verhältnis setzt, ja, das ist eben so die Gesamtsituation bei Apple aktuell. Ja, das ist das, was wir schwierig einzuschätzen finden einfach, genau.
Super.
Nächste Woche, da geht's dann nahtlos weiter. Da kommt eben auch schon die bereits erwähnte Amazon. Was wartet sonst noch so nächste Woche auf uns? Ich mach's gerade nochmal auf. Also wir haben außerdem Alphabet, wir haben AMD, wir haben Amgen, Mondelez, PepsiCo mit dabei, Pfizer, Montag ist Palantir, Novo Nordisk müsste mit dabei sein, Walt Disney, Arm, Costco, dann eben am Donnerstag, da geht's dann in die Cloud mit Amazon, mit Cloudflare, wir haben Fortinet mit dabei, auch noch Halbleiter wie Microchip und so weiter und so fort, also ein vollgepacktes Programm nächste Woche, es wird sehr spannend, wir werden es natürlich für euch auch wieder covern. Wir gucken mal, ob wir vielleicht am Dienstag oder am Donnerstag nochmal Livestream machen. Dienstag würde sich beispielsweise anbieten mit Alphabet, AMD, Amgen oder dann eben der Donnerstag mit Amazon, Fortinet, Cloudflare. Wir halten euch auf dem Laufenden. Deswegen Daumen nach oben, nicht nur für die Folge dalassen, bewertet uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen, sondern abonniert uns auch auf YouTube auf jeden Fall, denn dort schreiben wir rechtzeitig rein oder kommunizieren, wenn ein Livestream dann kommt. Könnte gut sein, dass es Dienstagabend schon der Fall ist. Das werden wir dann noch kurzfristig entscheiden. Dann bis dahin, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.